Klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu dieser Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens, leitender Redakteur der Zeitschrift Das Orchester. Heute bei mir zu Gast ist Anke Fischer. Sie leitet die Education-Abteilung der Elbphilharmonie Hamburg. Moin Anke, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Moin, hallo Gerald. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
In den kommenden 30 bis 40 Minuten, je nachdem wie schnell wir sprechen, sprechen wir darüber, wie es um die Musikvermittlung und Education bei euch an der Elbphilharmonie steht, aber auch allgemein in Deutschland und Mitteleuropa. Und wir wagen einen Blick nach vorne, wo aktuell die Herausforderungen für die Vermittlung, aber auch generell für Orchester und Konzerthäuser liegen. Und Hintergrund für unser Gespräch ist ein kleines Jubiläum, denn vergangene Woche ist in Hamburg die 10. Taomi-Konferenz zu Ende gegangen mit rund 200 Teilnehmenden aus circa 10 Ländern. Und du warst maßgeblich dafür mitverantwortlich. Und Taomi steht für The Art of Music Education. Die erste Konferenz lief 2008, immer in enger Kooperation zwischen Elbphilharmonie und Körberstiftung. Und 2008, wir erinnern uns, da war die Elbphilharmonie noch im Bau und es ging in der allerersten Konferenz um die Rolle der Musikvermittlung für Konzerthäuser. Und 2010 ging es zum Beispiel um Young Audiences, 2012 um Allianzen und Kooperationen mit Beispielen aus ganz Europa. Und wenn du jetzt Richtung 2008 zurückblickst, wie hat sich die Rolle von Musikvermittlung, von Music Education seitdem verändert? Wo waren wir 2008? Und wo stehen wir heute?
Ich glaube, dass wahnsinnig viel passiert ist seit 2008. Was wir ja auch feststellen konnten in der letzten Ausgabe The Art of Music Education. Also, wo waren wir 2008? Ich würde sagen, 2008 waren wir noch sehr dabei, uns zu überlegen, wer kommt, wer ist dieses Publikum? Stirbt das Publikum in den Konzerthäusern eventuell aus? Und um Himmels Willen, wo kommen die jungen Leute? Wie wachsen die nach? Nachwuchsförderung. Das heißt, es ging noch sehr, sehr viel um die Frage, welche Formate es wohl braucht. Und auch sehr der Fokus auf junges Publikum, was natürlich richtig ist und auch heute noch wichtig ist. Aber heute sind wir ganz woanders. Also wir sprechen überhaupt nicht mehr über die Formate, also über welche Formate es geben muss, sondern mittlerweile haben sich so viele Formate entwickelt, was wirklich toll zu sehen ist. Sondern heute sprechen wir viel, viel mehr allgemein über die Relevanz von Kulturinstitutionen generell. Also spätestens nach Corona war ja sehr klar und auch sehr schmerzhaft zu sehen, dass Kultur in der Relevanz vermutlich als erstes hinterfragt wird. Und ich glaube, heute steht die Musikvermittlung sehr klar für die Haltung dessen, was es bedeutet, diese Häuser zu öffnen. Kulturelle Teilhabe, wir sind sehr stark bei Kulturpolitik, würde ich sagen. Und maßgeblich war die Musikvermittlung verantwortlich dafür, diese Fragen immer wieder zu stellen. Immer wieder fast aktivistisch die Frage zu stellen, wer ist unser Publikum und wer eben nicht? Und was hat das mit unseren Strukturen, mit unseren Traditionen, mit unserer Haltung, mit der Programmierung zu tun, sodass wir heute mit all den Formaten, glaube ich, ganz stark in die Strukturen gewachsen sind und es weiter tun.
Du hast in deinem Team in der Elbphilharmonie 30 Mitarbeitende. Damit seid ihr bei Weitem die größte Education-Abteilung in einem Konzerthaus in ganz Deutschland, wahrscheinlich sogar in ganz Europa. Warum ist Vermittlung, du hast es teilweise schon angesprochen, aber warum ist Vermittlung generell so wichtig geworden? Also wir sind weg von diesen ganzen Konzertformaten, Peter und der Wolf, das gibt es ja immer noch, ist auch schönes Stück und es gibt auch tolle Literatur, die nach wie vor ihren Zweck erfüllt, in Anführungszeichen Zweck jetzt mal genannt. Aber was ist die Haltung dahinter, die ihr in der Elbphilharmonie habt, aber wo du auch beobachtest, dass das sich auch bei anderen Orchestern, bei anderen Konzerthäusern immer mehr ins Zentrum verschiebt?
Ja, ich hatte es schon angedeutet. Die Haltung ist wird immer stärker eine kulturpolitische. Also wir kommen aus den 70er Jahren, Kultur für alle. Wir sprechen jetzt über die neue, sogenannte neue Kulturpolitik und natürlich weiterhin die Fragen, für was sind diese Elfenbeintürme verantwortlich? Und zwar in Bezug auf Stadtgesellschaft. Wer wird hier abgebildet und wer eben nicht? Und ich glaube, unsere Rolle und Aufgabe ist es, mehr und mehr diese Fragen zu stellen, die natürlich auch schmerzhaft sein können, weil das sehr schnell an die Strukturen geht und an die Traditionen, die wir alle so vermeintlich gewohnt sind. Und ich glaube, viele dieser Geschichten oder auch dieses, was wir was wir so gewohnt sind, und ich, vielleicht werden wir noch konkreter, weil es wahnsinnig schwierig ist, zusammenzufassen. Ich glaube schon, es geht darum zu hinterfragen, welche Verantwortung haben Kulturinstitutionen heute und somit natürlich auch Orchester und die gesamte Kultur, die sich um die Klassikbranche sammelt. Was ist unsere Aufgabe? Was ist unsere Verantwortung und womit hat das zu tun, dass wir eben doch das Bildungsbürgertum weitestgehend erreichen und dass wir ein sehr closed shop sind? Und wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und wie ernst ist es gemeint, wenn wir sagen, wir wollen das nicht? Was bedeutet das dann?
Gut, dann lass uns doch mal konkret werden. Also wir haben die üblichen Konzertformate, die es ja auch in der Elbphilharmonie gibt, im großen und im kleinen Saal. Und wo setzt ihr jetzt von der Vermittlung an, um genau diese Punkte, die du angesprochen hast, nach vorne zu bringen? Was ist der Punkt? Ihr seid Teil der künstlerischen Abteilung, ihr seid ja nicht irgendwie so ein Add-on, sondern ihr seid wirklich im Zentrum. Und wie schafft ihr das oder mit welchen Ansätzen schafft ihr das, ja auch gemeinsam mit Christoph Liebensolter, dem Intendanten, der ja da voll dahinter steht, wie schafft ihr da wirklich nach vorne zu kommen und wirklich forward thinking, nach vorne zu denken, zu sagen, so, das ist jetzt wirklich ein neuer Nerv oder ein neuer Punkt, den wir aufgreifen und versuchen, künstlerisch, operativ, genau in diesem Sinne der Vermittlung umzusetzen. Sag ein konkretes Beispiel.
Ich würde gerne einmal noch ein bisschen zurückgehen, denn das ist ja nicht von Anfang an so stark gewesen, wie es jetzt ist. Und es stimmt, Christoph Liebensolter hat immer dahinter gestanden und dieses Haus mit den Ressourcen, dass wir 30 sein können, ist ja ein Statement. Dennoch hat es lange gebraucht, dass wir viel diskutiert haben und maßgeblich ich mit Kolleginnen aus meiner Abteilung mit Christoph Liebensolter und der künstlerischen Planung. Also sowas kommt natürlich nicht einfach so, sondern es ist wichtig, immer wieder zu erklären, dass Musikvermittlung nicht ein Add-on ist und dass es auch nicht ein Nice-to-have ist, etwas für SchülerInnen zu machen. Und nochmal, ich will keine Wertung. Musikpädagogik und all das, was wir haben, ist maßgeblich wichtig, um die Werte, die wir heute diskutieren, zu transportieren. Aber es hat lange gebraucht, um den künstlerischen Wert der Musikvermittlung auf Augenhöhe hier zu diskutieren. Immer wieder zu sagen, wir programmieren künstlerisch und wir haben was zu sagen. So, und um jetzt konkret zu werden, machen wir seit einigen Jahren ja sehr, sehr viel Arbeit in diese Richtung Community-Projekte. Und da ist auch schon der Begriff, der ist sehr schwierig. Also wir nennen diese Projekte nicht mehr Community-Projekte, weil dann kann man sich ja fragen, welche Community denn? Das heißt, was wir hier wollen, ist herauszufinden, wie weit können wir denn die Strukturen aufbrechen? Wie ernsthaft können wir es meinen, zu sagen, wir laden jetzt Menschen aus der gesamten Stadtgesellschaft ein, mit uns in einen künstlerischen Prozess zu gehen? Und den schauen wir uns immer und immer wieder an. Also wir setzen hier professionelle Künstlerinnen ein, die wir suchen. Das kann von bis sein, sind KünstlerInnen aus dem klassischen Kontext, aber auch interdisziplinäre KünstlerInnen aus dem Schauspiel, Tanz, Sehr unterschiedlich. So, das heißt, wir sorgen für ein Creative Team am Anfang. Es ist immer ein Titel gesetzt. Der kommt daher, dass das aus dem Internationalen Musikfest ist, also ein Festival, was Christoph Liebensolter hier programmiert. Und wir dann sagen, mit einem Thema gehen wir ein halbes Jahr in einen Prozess mit der Stadtgesellschaft. Und das Spannende daran ist, dass wir diesen großen Saal, das wird im großen Saal programmiert, manchmal auch im kleinen Saal, wir verkaufen diese Konzerte, ohne dass wir wissen, was da drin ist. Und das ist, also, das ist so viel Haltung und auch wirklich Wahnsinn, dass Christoph Liebensolter das zulässt. Also da ist wahnsinnig viel Vertrauen darin, dass sich diese Bühne verändern darf. Und das macht wahnsinnig viel. Das macht etwas mit dem Publikum, die eine Erwartung haben an so ein Produkt. Also es gibt eine zu Recht Erwartung an den großen Saal, an Exzellenzbegriffe. Wir wissen alle, worüber wir sprechen. Und dann passiert etwas ganz anderes. Und zwar eine andere Qualität. Eine Qualität von einer Community, die sich dann gebildet hat nach einem halben Jahr, die eine künstlerische Performance aufführen im großen Saal, von der man spürt, hier geht's nicht um die Exzellenz eines fantastischen Orchesters, sondern hier geht's um eine andere Exzellenz. Und ich glaube, das ist, was wir jetzt konkret machen. Und wir sind weiterhin auf dem Weg. Mhm. Es ist eine stetige Suche. Es ist noch keine Antwort. Mhm. Es gibt viele Fragen, aber wir sind auf dem Weg.
Ja, ich glaube, die Frage ist ja genau das, was einen nach vorne bringt, weil fertige Antworten funktionieren dann mal ganz begrenzt, aber dann eben auch nicht für die Zukunft. Du hast ja, wie ich auch, auf der Konferenz mit vielen KollegInnen anderer Häuser gesprochen. Welche Probleme oder Herausforderungen jetzt ganz aktuell hast du da so mitbekommen, wenn du so aus den Gesprächen so 2, 3 Blitzlichter, die dir aufgefallen sind, die dir hängen geblieben sind? Was treibt die KollegInnen in der Musikvermittlung im Moment nach deiner Perspektive um, was du so gehört hast?
Mich hat schon ein wenig erschrocken, dass es einen Workshop gab mit der wahnsinnig tollen Kollegin Constanze Wimmer, die in der Zusammenfassung gesagt hat, dass es scheinbar immer noch so ist, dass Kolleginnen nicht in die Strukturen der Konzerthäuser kommen. Und wir immer noch diesen Glaubenssatz vor uns hertragen, wir würden nicht gehört werden, wir sind ein Add-on und in den Institutionen nimmt man uns nicht ernst. Das hat mich ein wenig erschrocken, weil ich das anders wahrnehme. Und zwar nicht nur ich in meiner Position hier, sondern ich schon doch viele Kolleginnen kenne, bei denen das mittlerweile nicht mehr der Fall ist. Aber es scheint ja so zu sein, denn das war ja ein Feedback und ein Resümee dieses Workshops. Das heißt, ich glaube, mittlerweile sind wir vermutlich immer noch in so einer Balance zwischen denjenigen, die vielleicht nachwachsen, die neuen Generationen, die vor sich hertragen, wir sind immer noch dieses nice to have und machen etwas für Kinder, und denjenigen wie Stephen Walter, die mit dem Beethovenfest ja schon total in der DNA quasi als Intendant sagen, alles, was wir machen, ist Musikvermittlung. Ich glaube, wir sind in dieser Balance. Und das ist schön, weil es ist schön, dass es diejenigen gibt, die Musikvermittlung als Haltung verstehen. Und vielleicht ist es einfach so, dass wir weiterhin viel darüber sprechen müssen, dass es wichtig ist, dass wir, also weiß nicht, ob wir jetzt die nächsten IntendantInnen sein sollten, das finde ich, würde ich gar nicht sagen. Es ist dennoch aber total schön zu sehen, dass in den Unis, bei den Professorinnen, bei den Rektorinnen einfach viele nachwachsen, die aus der Musikvermittlung kommen. Das heißt, ich spüre so eine Transformation und ich spüre, dass unser Feld da was zu sagen hat.
Das ist ja Lydia Grün an der Münchner Musikhochschule, Andrea Toba an der Hans Eisler in Berlin. Also da hat ja die Musikvermittlung dann schon die Pool-Position in Form dieser KollegInnen dann erreicht. Ne?
Vielleicht ein Satz noch, was ich schon auch spüren kann, ist weiterhin doch diese eierlegende Wollmilchsau, ne? Also es ist ja nicht so, dass die Ressourcen überall so wären, dass da wahnsinnig viel Gelder reinfließen würden in die Musikvermittlung. Also ich glaube, das bleibt weiterhin ein Thema. Und je stärker uns die Kulturkürzungen treffen, desto mehr Angst habe ich schon davor, dass es auch uns treffen kann, weil unser Storytelling noch nicht so groß ist. Also weil immer noch nicht klar ist, wie wichtig kulturelle Bildung ist. Und das gilt übrigens ja für alle Aspekte von kultureller Bildung, ja, dass ich da mich einfach immer frage, warum ist das noch nicht so stark auch in der Politik angekommen, dass es wahnsinnig wichtig ist und wie gefährlich es wird, wenn wir das kürzen.
Wie erlebst du denn die Reflexion dieser großen Veranstaltung, die ihr macht im Musikfest? Also wenn ihr da wirklich euer großes, ich nenne es jetzt mal Community-Projekt, euer großes Projekt macht, dann macht das was natürlich mit den auf der Bühne, es macht was mit dem Publikum, aber macht das was auch mit Medien- und Kulturpolitik? Also wird das wirklich auch so wahrgenommen? Denn nur so kann ja das Thema kulturelle Bildung und auch eine Investition in kulturelle Bildung, letztlich auch in Musikvermittlung, weiter transportiert werden.
Das ist eine wirklich richtig spannende Frage. Ich habe mich mit Kolleginnen aus dem Journalismus unterhalten und das ist hochspannend, denn ich glaube, weshalb wir es noch nicht schaffen, das in die Presse zu bekommen und darüber zu berichten, ist, dass schlicht und ergreifend noch gar keine Sprache dafür da ist. Der Musikjournalismus ist sehr klar, alle wissen, was, wenn die Wiener Philharmoniker kommen, dann ist sehr klar, was wie geschrieben wird und wo Kritik ist, ob das Konzert gut oder schlecht war. Wir haben keine Sprache für das, was in Community-Projekten auf der Bühne passiert, denn wir wissen nicht, wie wir das beschreiben sollen. Abgesehen davon, glaube ich, weiß der Musikjournalismus auch nicht, wie kann ich denn irgendwas vergleichen, denn es gibt noch gar nicht so viel von diesen Projekten. Also das heißt, ich glaube, wir sind noch nicht so weit, um das so in Worte zu fassen, dass sich gut darüber sprechen ließe, zu sagen, was da eigentlich auf der Bühne passiert. Und da sind wir wieder auch bei dem Symposium, dieses Out of Control. Was heißt denn Exzellenz? Und da sind wir genau da. Es ist schwierig zu beschreiben, welche Exzellenz meinen wir denn da, weil das hat nichts mehr mit der Exzellenz der MusikerInnen zu tun, die über Jahrzehnte lang in ihrem Instrument exzellent geworden sind. Auch, aber es geht um die Prozesse, die exzellent sind. Es geht es geht um wirklich andere, selbst ich stottere noch, weil es schwierig ist zu beschreiben, was eigentlich in so einem Prozess passiert und wie wertvoll der ist, den ich dann auf der Bühne sehe.
Das heißt, letztlich die Vermittlung hat ein Vermittlungsproblem, ne?
Ich denke, ja, das hatten wir übrigens schon immer. Das hatten wir schon immer. Selbst dieses Musikvermittlung, das wir immer noch so heißen, oder Music Education, also so heiße ich ja, ich bin Abteilung Education. Das ist sehr, sehr falsch, wenn ich es übersetzen würde, weil ein Teil, ja, ist Musikpädagogik. Aber ein ganz anderer hat keine Worte. Ist künstlerische Planung, aber da kommt noch was dazu. Wenn ich Steven Walter höre, ist es das nicht, dann brauche ich kein Wording mehr. Dann ist Musikvermittlung die Haltung dafür, zu wissen, was bedeutet kulturelle Teilhabe. Aber wir haben weiterhin ein Vermittlungsproblem in der Musikvermittlung.
Ja, Steven Walter hat ja auch gesagt, radikale Publikumszugewandtheit. Das ist bei mir hängen geblieben, weil das auch nochmal, und da ist schon wieder die Einschränkung, ja, Publikum, also die du erreichst und was ist mit denen du nicht erreichst. Also ich glaube, wir eiern da ganz schön rum mit dem Wording. Ja, weil das Ganze ist uns ja quasi letztlich aus Großbritannien, also wenn man so an die Anfänge, London Symphony Orchestra, Richard McNichol, so diese, was ja auch dann mit dem Partizipativen und mit der Response-Methode, also Kinder erfinden ihr eigenes Werk, was quasi dann nachher klingt wie Stravinsky oder so. Das sind ja alles so die ist ja die Vergangenheit, die immer noch funktioniert, muss man sagen. Diese Projekte funktionieren ja nach wie vor, die sind einfach genial. Aber wir kommen eben aus dem englischen Sprachraum schlicht und ergreifend, weil die da früher dran waren. und weil sie eben auch früher die Not in Anführungszeichen hatten, sich um diese sehr, sehr unterschiedlichen Communities in einer sehr viel heterogeneren Gesellschaft, also gerade die britische Gesellschaft ist ja durch die Kolonialgeschichte sehr heterogen, und das siehst du heute, wenn du durch London gehst oder durch andere britische Großstädte, dass da eben schon der Druck für die Kulturbetriebe sehr viel früher, sehr viel größer war, da etwas zu tun. Und ich glaube, da ist ja in Deutschland, ja, es ist in den Metropolregionen, ist dieser Druck auch da, aber bei vielen Kulturhäusern, die halt noch in einer etwas heterogeneren Gesellschaft leben, ist da offenbar noch nicht so. Also muss der Druck noch mehr steigen, damit sich da was bewegt?
Das ist ja auch wieder so eine Frage, die hat natürlich auch wieder zwei Seiten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du recht hast, dass in der UK der Druck so groß war. Vielleicht hast du recht. Manchmal würde ich mir wünschen, dass die Haltung dahinter nicht der Druck war, sondern das Verständnis, dass es einen Mehrwert hat, die Vielfalt zu sehen, und einen Mehrwert hat, genauso zu programmieren. Aber vermutlich ist es beides. Ich glaube, auch bei uns ist es dann beides. Wobei es wirklich, also für die Aktivistin in mir, wirklich schmerzhaft ist, sagen zu müssen, der Druck müsste steigen. Weil es liegt so auf der Hand, dass wir Chancen uns durch die Hände rinnen lassen, wenn wir nicht sehen, was für ein Fund wir haben mit der diversen Stadtgesellschaft, ja, und mit dem, dass die Programmierung noch viel vielfältiger wird und noch viel spannender, und wir vielleicht aufhören sollten, die Exzellenzbegriffe und die Qualität für uns zu beanspruchen, derer, von denen wir glauben, das sind die wirklich guten Musikstücke und nur so geht's. Ich glaube, was die UK total gut kann, und das hast du ja richtig gesagt, ist, dass zumindest mein Gefühl ist, dass ganz viele verschiedene Genres nebeneinander stehen können und sie alle so behandelt werden, dass sie alle auf Augenhöhe programmiert werden. Und ich glaube, da haben wir noch Work to be done. Wahrscheinlich ist das sogar für mich die grundlegende Haltung, die ich meine. Ja, also zumindest eine. Und die Elbphilharmonie macht das ja, Christoph Fliebenseuter macht das ja auch sehr gut. Hier ist ja wirklich schon viel, was programmiert wird. Aber ja, vielleicht bin ich jetzt auch sogar ein bisschen irgendwie noch eine andere Kurve gegangen. Aber es ist so vielfältig. Insofern glaube ich, ist das auch ein Punkt, den wir diskutieren müssen.
Wunderbar. Ich habe jetzt eben keine Leitplanke benötigt. Aber wer muss den Ausbau von Vermittlung vorantreiben in den Institutionen? Wer setzt da die Impulse? Das kommt doch nicht aus der Kulturpolitik. Das muss doch quasi in den Institutionen selbst diskutiert werden.
Ich glaube, sowohl als auch. Also es ist ja gerade in diesen Zeiten, ist es, glaube ich, umso wichtiger, Allianzen in alle Richtungen zu bilden. Und wenn die Kulturpolitik da mitgeht, dann ist das wahnsinnig wichtig, ja. Und natürlich ist aus den Institutionen, ich meine, wir sind diejenigen, die an der Kunst sind. Das heißt, mit Kunst können wir, mit den Inhalten können wir das setzen, was wir sagen wollen. Klar, das ist maßgeblich wichtig. Aber, also ich meine, ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir Carsten Broster als Kultursenator haben, der es versteht. Das ist ja auch nochmal die nächste Sache. Der genau weiß, worum es hier geht. Und wenn es dann Fürsprecher gibt in der Politik, ist, glaube ich, das, wie es gehen muss.
Also auch eine kulturpolitische Aufgabe. Denn wenn wir mal zurückschauen, so die letzten 10, 15 Jahre, da stand ja fast in jedem Regierungsprogramm immer auch was zur kulturellen Bildung. Das ist nach meiner Wahrnehmung erschreckenderweise weniger geworden. Weil dann stand zwischendurch Nachhaltigkeit drin, die Kultur musste grün werden, ja. Jetzt im Moment weiß ich gar nicht, was so der Mainstream ist, also was jetzt wir hatten ja auch Landtagswahlen oder haben noch Landtagswahlen, was da jetzt zum Thema kulturelle Bildung oder Auftrag von Kulturinstitutionen dann eigentlich drinstehen wird. Weil das ist ja auch so eine Richtschnur in öffentlicher Finanzierung, in politischer Wertschätzung und auch in Schwerpunktsetzung. Und wenn von da nichts kommt, ja, und man sagt, ja, das ist alles öffentlich finanziert, wird zwar ein bisschen schwieriger, aber macht mal, dann ist natürlich auch für die Vermittlung nicht so richtig der Drive sozusagen gegeben, jetzt wirklich durchzustarten. Also inhaltlich sind wir uns da völlig einig, aber die Frage ist ja, wer wirklich setzt die Impulse und was macht eine einzelne Musikvermittlerin, die jetzt einem kleinen Konzertorchester mit, weiß ich nicht, 50 bis 70 Menschen ist und sie ist eine Einzelkämpferin. So, welche Diskussionen führt sie oder kann sie führen? Was kann die überhaupt bewirken? Wie gehst du so mit KollegInnen um, die wirklich in so einer Einzelkämpferposition sind? Da gibt es ja viele. Was empfiehlst du denen?
Ja, total, da gibt es wahnsinnig viele. Und ja, nochmal zurück zu der Kulturpolitik und den Förderstrukturen. Da hast du total recht. Ich glaube schon, dass das maßgeblich wichtig ist, wahrscheinlich irgendwann zu hinterfragen, wie diese Gelder fließen. Also, und ob das weiterhin so richtig ist, dass Kulturinstitutionen teilweise ohne eine klare Zukunftsvision, ob sie und wie sie die Gesellschaft erreichen möchten, weiterhin einfach so finanziert werden. Das ist, glaube ich, ein Thema. Ja, und was sage ich den Kolleginnen? Also ich mache wahnsinnig viel Mentoring für Kolleginnen, die in dem Bereich arbeiten. Und es ist auch da sehr schwierig. Was ich sage ist, dass das wahnsinnig gut ist, intrinsisch motiviert zu sein, was ja wirklich alle sind. Alle brennen so sehr für das, was wir da machen, für die Musik, für die ganzen Methoden, die Musikvermittlung kann. Das ist schön zu sehen. Also was sage ich? Ich sage, so viel auszuprobieren wie möglich, ohne sich zu verbrennen. Und im Worst Case ist es immer love it, change it, leave it. Das ist irgendwie ein fast ja ein Teamführungs- oder Management-Tool. Und es ist schon richtig, dass ich auch glaube, dass viele Kolleginnen gefährdet sind, sich zu verbrennen. Denn wenn es nicht weitergeht, weil es auf kein Verständnis stößt, dann ist es manchmal gut, den Platz zu wechseln. Aber nicht von Anfang an. Und wie gesagt, wir haben hier auch wahnsinnig viel gestaltet. Und auch wir waren nicht von Anfang an 30. Ich habe hier angefangen, da waren wir zu dritt. Und auch Christoph hat es nicht von Anfang an verstanden. Das heißt, manchmal braucht es Sitzfleisch und immer wieder die Balance zu entscheiden, wie lange kann ich mich da reinbeißen und wann ist es besser zu gehen.
Aber da hast du ja sehr viel Sitzfleisch bewiesen und auch sehr viel Biss, ne? Muss man wohl so sagen.
Ja, um ehrlich zu sein, das habe ich. Und ich kann auch wirklich mittlerweile sagen, dass ich sehr stolz darauf bin, dass das funktioniert hat. Weil das hätte genauso anders sein können. Mhm. Und insofern ist das toll. Aber deshalb bin ich ja nicht alleine. Also hier ist ein wahnsinnig tolles Team mit mir gewachsen. Aber trotzdem, irgendwas werde ich richtig gemacht haben. Insofern ist das ganz schön zu sehen. Und jetzt auch mal zu ernten, das ist ja auch etwas, was ganz gut ist, mal zu tun.
Die Elbphilharmonie hat ja den Anspruch, Musik für alle anzubieten. Das ist ja der neue Claim, den ihr so auf dieser schönen, bunten Broschüre da verbreitet. Das knüpft so ein bisschen an Hilmar Hoffmann, Kultur für alle, sozialdemokratische Kulturpolitik der 70er, 80er. Das sind ja große Worte. Du hast teilweise das auch schon beantwortet. Aber ist das nicht auch eine Fallhöhe, die man erzeugt? Weil es ist wirklich ein sehr großer Anspruch. Und ist da nicht auch so ein bisschen das Risiko, dass man sagt, naja, nun lass mal genau hingucken. Also wen erreicht ihr jetzt wirklich und wen erreicht ihr nicht und warum erreicht ihr nicht? Und vielleicht muss man ja auch damit leben, dass man eben nicht alle erreichen kann. Also wahrscheinlich, ne, man muss ja aus seinem Herzen keine Mördergrube machen.
Ja, total. Natürlich ist das so. Und dies Musik für alle sind ja auch nicht wir die Einzigen, die das nutzen. Das kursiert ja auch überall. Das ist auch schon fast wie so ein Buzzword oder so ein Satz. Ne? Wobei ja auf der Broschüre auch nicht steht, dass wir alle erreichen, sondern es ist ja Musik für alle. Das heißt, es ist ein Versuch und ein Angebot, dass wir Musik für alle machen. Darunter steht ja nicht, dass es so ist, sondern dass wir das anbieten möchten für alle. Und ob dann alle kommen, steht dann ja nochmal auf dem anderen Blatt und ist wirklich auch nochmal die Frage, Ich glaube, du hast total recht, wir können das nicht schaffen. Die nächste Frage ist auch dann wieder, wer sind denn alle? Und wir sind sehr klar, dass das so nicht funktioniert und dass das eine Fallhöhe ist. Und wir aber auch dieses Risiko oder wir sind, glaube ich, sehr, sehr gut in dem Diskurs damit führen. Gerade meine Abteilung, wir sprechen fast jeden Tag darüber, was das heißt, wer das ist, für was sind wir verantwortlich, dass es natürlich legitim ist, dass Menschen sagen, es interessiert mich überhaupt gar nicht. Natürlich nicht. Also was das bedeutet, ist, die Türen aufzumachen für möglichst alle, die dann danach, wenn sie mal hier waren, für sich entscheiden können, das mache ich oder das mache ich nicht. Und ich glaube, das ist der erste und der wichtigste Anspruch, den wir haben. Und bei Schule kann ich sagen, erreichen wir das sehr wohl, denn alle von den 440 Schulen, die es in Hamburg gibt, waren hier. Aber ob die jetzt wiederkommen, ja, oder ob die jetzt dann klassische Konzerte lieben oder, also natürlich nicht, also das weiß ja kein Mensch und das beanspruche ich nicht für uns, dass wir jetzt sagen würden, jetzt kommen die alle wieder. Also, ja.
Lass uns kurz vor Schluss nochmal auf die jüngste Taomei-Konferenz zurückkommen. Es waren ja seit 3 sehr intensive Tage mit Diskussionen und spannenden Referentinnen. Was sind so 3 brennende Themen oder 3 Punkte für Kultureinrichtungen, für Konzerthäuser, die du so aus dieser Konferenz mitnimmst? Was sind so die Dinge, wo du sagst, ja stimmt, das hab ich jetzt nochmal so aus dieser Konferenz. Du bist ja wirklich im Auge des Hurricanes sozusagen, weil du es auch selbst vorbereitet hast. Aber wo sagst du, Mensch, die 3 Themen oder vielleicht auch nur 2 oder auch 4, die nehme ich mit, weil das mich auch nochmal so zum Innehalten, zum Nachdenken gebracht hat, wo ich was mitnehme oder wo ich sage, das ist eine Herausforderung, der wir uns auch noch mehr stellen müssen.
Also ich habe den Aladin El-Mathalani als sehr, sehr stark empfunden mit seiner Klarheit zu dem, was die heutigen Misstrauensgemeinschaften bedeuten. Er hat ja dieses tolle Buch geschrieben und ich finde uns sehr klar gemacht, mit was wir gesellschaftlich gerade so zu tun haben. Und was ich dagegen setzen kann oder nicht dagegen, sondern auf gleicher Ebene dazu sehr spannend fand, war der Vortrag von Martina Taubenberger, die ja sehr exemplarisch toll erzählt hat, was alles möglich ist, wenn wir über die Inhalte kommen und wenn sie mit fantastischen Kunstprojekten in der Stadt einfach mal mit allen Beteiligten spricht, die eben in der Stadt so sind. Also alle Departments, die mit Kunst per se erstmal gar nichts zu tun haben, vom LKW-Fahrer zum Brückenbauer, zum ich weiß nicht was, sie hat ja wahnsinnig ausgeholt und man wird diese Keynotes ja auch noch sehen können auf der Taomei-Website. Also, was ich sagen möchte, ist, dass ich glaube, mitnehmen zu können, aus der Kunst heraus ist vieles möglich, sind auch Hürden überwindbar. Das ist unsere Chance, also und zwar auch gesellschaftspolitisch über Kunststatements zu machen. Bin ich fast in dem aktivistischen Rahmen, dass ich glaube, wir haben da weiterhin etwas zu sagen und eine Chance, die Gesellschaft besser zu machen, womit wir beim Claim der Körperstiftung wären. Gleichzeitig nehme ich schon wahr, dass wir uns vulnerabel zeigen müssen, weil diese Welt so ist, wie sie ist, in ihrer Gleichzeitigkeit dessen, wie viel Schmerz hier unterwegs ist. Und da will ich nicht pathetisch klingen, aber es ist, glaube ich, steht uns ganz gut zu Gesicht, ehrlich zu bleiben mit dem, was Kultur leisten kann und was nicht. Also, weil wir haben hier mit Themen zu tun, die wir können versuchen, die Welt ein Stück weit besser zu machen, aber wir werden nicht die großen Lösungen finden können. Und ich glaube, da ist es wichtig, resilient zu bleiben und zu wissen, wo in welchem Feld bewegen wir uns hier.
Ja, kurzer Hinweis für Interessierte. Alle Taomei-Konferenzen sind sehr gut dokumentiert. Auch die aktuelle wird entsprechend dokumentiert werden. Und man findet mehr im Internet unter music-education.hamburg. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden unseres Gesprächs und normalerweise frage ich hier ja immer nach einem Musikerwitz, nach einem Dirigentenwitz oder einer Anekdote. Hast du eine Begebenheit aus deinem Arbeitsalltag, bei der du gemerkt hast, hier bin ich genau richtig?
Unzählige, zum Glück. Deshalb mache ich diesen Job. Naja, und womit würde man jetzt meistens kommen? Mit diesen strahlenden Kinderaugen, aber das möchte ich nicht. Ich glaube, all die Feedbacks, die wir hier so bekommen zu unseren Programmen und auch den Community-Projekten von Menschen, die so sehr teilen und so dankbar sind dafür, dass sie hier künstlerisch, musikalisch etwas erleben durften. Das sind, also ich meine, dafür mache ich diesen Job. Und dann diese Elbphilharmonie, die ja so viel Zuschreibungen hat mit dem, ja, also, ja, all das, was wahrscheinlich viele Menschen wissen, dann zu erleben, wie es so in dem Maschinenraum, was hier so stattfindet und wie viele Menschen hier glücklich rausgehen oder auch reinkommen, das ist keine Einzelanekdote, das kann ich gerade nicht, sondern eher so ein großes Gefühl von Dankbarkeit, glaube ich.
Ja, Johannes Gauck hat ja mal gesagt, Musik ist eine Begegnung mit dem Glück. Und ich sage deswegen immer, eine Konzertankündigung ist ein Glücksversprechen. Zum guten Schluss, was wünschst du dir für eure kommenden Vermittlungsprojekte bei der Elbphilharmonie?
Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich wünsche mir noch mehr Außenwirkung. Ich wünsche mir, dass noch mehr Menschen wissen, was wir hier machen, um das in die Welt zu tragen und das weiterhin andere Menschen zu empowern, die in diesem Feld unterwegs sind. Weil es doch immer noch so ist, wenn ich davon erzähle, ganz oft kommt, oh, ich wusste überhaupt nicht, was ihr da alles macht. Und ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass wir noch viel mehr darüber erzählen können. Und insofern danke ich dir für die Einladung in diesen Podcast, weil das ist ja der erste Schritt, dass wir hier ein bisschen darüber erzählen.
Das war klangvoll. Gerald Mertens im Gespräch mit Anke Fischer von der Elbphilharmonie Hamburg.